Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Evolution. Heute aus Köln zugeschaltet ist Herr Hilé van der Meulen. Herr van der Meulen, Sie sind hier mit in der Leitung.
Ja, guten Abend. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Schön, Sie in der Radiosendung von Evolve hier dabei zu haben. Wir haben Sie eingeladen, um über die Freundschaft zu sprechen. Wenn ich Sie noch ganz kurz vorstellen darf, das hätte ich jetzt fast vergessen. Sie sind Journalist, Buchautor, Dozent. Sie kommen eigentlich aus den Niederlanden, aber Sie leben in Köln. Und Sie haben eben auch ein Buch geschrieben, das erst kürzlich erschienen ist. Das heißt Der Ruf der Freundschaft im Info3Meyer Verlag. Darf ich Sie einfach fragen, wie kommt man dazu, ein Buch über die Freundschaft schreiben zu wollen?
Ja, naja, da kommen verschiedene Faden zusammen, denke ich. Erstmal hat es, glaube ich, damit zu tun, dass es ist mir in meinem Leben dreimal passiert, dass ein guter Freund jung gestorben ist. Und dann vermisst man irgendetwas. Da ist so ein Loch. Und dann, ja, macht man sich Gedanken darüber. Was ist dann die Verbindung? Was ist dann eigentlich die Freundschaft? So, das ist so eine Ebene. Eine andere Ebene ist, dass ich schon länger mit Menschen unterwegs bin. Da geht es dann vor allem auch um, ja, spirituelle Anliegen. Und wo ich dann immer gemerkt habe, es gibt Leute, die kommen ganz, ganz, ganz gut miteinander zurecht. Und es gibt auch Leute, die kommen nicht miteinander zurecht. Mhm. Und ja, da taucht dann das Thema Freundschaft, Feindschaft auf. Entscheidend ist allerdings gewesen, der französische Philosoph Michel Foucault, der am Ende seines Lebens sich auf einmal mit der Freundschaft beschäftigt hat. Also sein Thema war Macht. Mhm. Macht in der Gesellschaft, Ohnmacht in der Gesellschaft, und wo er dann die These entwickelt, Freundschaften können Widerstandsorte gegen, ja, die Macht der Institutionen sein. Und er spricht dann davon, dass die Freundschaft auch eine politische Lebensweise ist. Er holt eigentlich die Freundschaft weg aus dem privaten Bereich. Also er macht etwas davon, was auch für die öffentliche Gesellschaft sozusagen eine große Bedeutung hat. Und das war so eine entscheidende Bemerkung, die bei mir dann die Frage geweckt hat, ja, was ist denn eigentlich Freundschaft? Mhm.
Jetzt ist Freundschaft ja eigentlich etwas, das jeder von uns hoffentlich kennt, das eigentlich eine gewisse Selbstverständlichkeit hat, über die man gar nicht so oft wirklich nachdenkt.
Nee.
Und doch ist es etwas, das unser Leben sehr nachhaltig prägt. Wenn man überlegt, was eigentlich so mein Leben mit ausmacht, spielen hier Freundschaften und dann vor allem auch Lebensfreundschaften doch eine sehr prägende und tragende Rolle. Ich würde gern mit der ersten Frage einsteigen, die Sie auch jetzt in dieser Auflistung der Gründe oder der Ursachen, wie Sie dazu gekommen sind, hier darüber ein Buch zu schreiben, angefangen haben, mit dieser Frage, was ist eigentlich Freundschaft? Ich meine, Freundschaft, kann man sagen, jeder weiß, was Freundschaft eigentlich ist, und jeder hat wahrscheinlich so eine Idee, die er dazu stellen kann. Aber wenn man wirklich, wie Sie es ja gemacht haben, lang und tief darüber nachdenkt und sich überlegt, was Freundschaft eigentlich ist, zu welchen Schlussfolgerungen kommt man dann?
Ja, also was Freundschaft eigentlich ist, ich verstehe das so, dass Freundschaft eigentlich immer eine Bestimmung ist. In diesem Sinne, Freundschaft in vollkommener Sinne, so gibt es nicht. So, es ist eine Bestimmung und die entsteht, wenn zwei Menschen, so verstehe ich das, sich bewusst als Freunden bekennen, einander gegenüber. Und man kann das auch sagen, dass zwei Menschen sagen, ich will dich, ich will, dass du da bist, ich will, dass du blühst, so. Und ich möchte mich an deine Biografie beteiligen. Und umgekehrt, so. In der Freundschaft, in was wirklich die Freundschaft ist, da sieht man, dass Menschen gehen auseinander hervor. Freunde können sozusagen etwas sichtbar machen, was in der Freundschaft entstehen kann und was es ohne die Freundschaft so nicht gibt. Also es ist alles andere, als dass man gerne mal gemütlich ein Bier zusammen trinkt. Mhm. Es ist eigentlich ein sich bewusst auf jemand einlassen, mhm. was auch nicht eine einfache Sache ist. Mhm. Wir denken, Freundschaft, das ist etwas, was wie ein Traum entsteht und dann sind wir glücklich. Und das ist auch, das geschieht auch und da ist auch nichts dagegen. Aber die Freundschaft ist eher eigentlich etwas, was aus einem Ringen entsteht.
Mhm. Zwei Dinge sind mir aufgefallen in Ihrer Schilderung. Das eine, dass Sie sagten, Freundschaft entsteht auch aus der Entscheidung, wenn ich das so formulieren kann, ich will, dass du blühst. Das heißt, wie in diesem Verständnis von Freundschaft ist der eigentliche Punkt, jedenfalls nicht der Punkt, den Sie hervorgekehrt haben, dass du mir sympathisch bist, dass ich einfach gern Zeit mit dir verbringen und es mir angenehm ist, mit dir zu sein, sondern es ist ein Wille, der sich auf dich richtet. Und in diesem Satz, ich will, dass du blühst, da steckt ja eine tiefe Wahrnehmung des anderen auch schon drinnen. Also um jemanden, von jemanden zu wollen, dass er oder sie blüht, da ist ja auch ein Wahrnehmer dessen, wer dieser andere eigentlich ist, zumindest meiner Wahrnehmung nach ist, wenn ich ihm in ihm oder ihr als Möglichkeit sehe und dass ich eigentlich aus tiefstem Herzen sein oder ihr blühen möchte. Also das ist eine Haltung, die eigentlich eine Haltung ist, die sehr auf den anderen schon bezogen ist und nicht auf mich.
Das würde ich so sagen. Also so was ich umgekehrt kenne und ich denke, wir kennen das allen, dass wir spüren, dass andere Menschen etwas in mir spüren oder sehen, was ich selber eigentlich nicht so greifen kann. Und was dadurch geweckt wird, dass andere Menschen dann an dieser Stelle vielleicht nicht eine Erwartung, aber eine Hoffnung aussprechen, aber auch ein Zutrauen. So. Das hat eine enorme Kraft. Also das ist etwas, was ich in meinem Leben so kenne. Und dann umgekehrt funktioniert das auch so. Mhm. Und dann dafür sozusagen die Verantwortung zu nehmen oder das versuchen so zu leben, das macht die Beziehung völlig anders. Mhm. Dann steht nicht irgendwie eine Nützlichkeit oder dass etwas angenehm oder schön ist. Aristoteles bereits hatte davon gesprochen, dass es drei Arten der Freundschaft gibt. Mhm. Eine Art, wo Menschen ja gegenseitig etwas davon haben, so Nützlichkeit, dann, dass es angenehm ist, man trinkt ein Bier oder was auch immer, und dann spricht er von der vollkommenen Freundschaft, wo es eigentlich um den anderen Mensch geht, nicht um Nützlichkeit oder angenehm, sondern dass, deswegen habe ich auch von Blühen gesprochen, was auch ein Begriff ist, was auch Aristoteles benutzt, dass Menschen, man kann auch sagen, dass was als Möglichkeit, als Potenz schlummert und was niemand alleine in der Sichtbarkeit zaubert, dass das aus Beziehungen entstehen kann, wenn es da ein Vertrauen gibt.
Ja. Jetzt haben Sie das eigentlich zweimal gesagt, nämlich das in der ersten Weise haben Sie, glaube ich, so formuliert, dass der andere etwas in mir sieht, das ich in mir nicht greifen kann.
Ja.
Und jetzt, dass hier etwas gemeinsam entsteht, das sonst nicht entstehen kann. Da haben Sie den Blickwinkel jetzt umgedreht, sozusagen von mir auf den Freund, sondern umgekehrt, ich in der Wahrnehmung meines Freundes. Und was Sie da eigentlich sagen, ist, dass ich eigentlich nur wirklich ich werden kann, auch durch meinen Freund. Das heißt, dass ich in meiner Ich-Werdung den anderen, den Freund, brauche, weil er einfach Dinge in mir wahrnimmt und wahrscheinlich eben auch zum Blühen bringen kann, zu denen ich alleine nicht in der Lage wäre.
Ja, also wir leben in einer Zeit, wo man manchmal das Gefühl haben kann, es gibt einen Abgrund zwischen mir und dir oder zwischen ich und du, kann man auch so sagen. Dieser Abgrund gibt es gar nicht, wenn man sich aufeinander einlässt. Und es gibt kein Du oder ein Ich und umgekehrt. Und man sieht das in der Pädagogik auch. In der Pädagogik, die große Wirkung in der Pädagogik ist, dass ein Kind das Gefühl hat, gesehen zu werden.
Da möchte ich gerne nachfragen, weil das ist ja etwas, das kennt wahrscheinlich jeder von uns, so was Sie jetzt als diesen Abgrund zwischen einander bezeichnet haben. So diese Wahrnehmung, da ist dieser andere und manchmal ist es eben auch ein Freund und man hat das Gefühl, da sind Universen dazwischen und da ist ein Nicht-Verstehen-Können, eine Fremdheit. Und das ist ja etwas, was in, man braucht ja nur sowohl in die Literatur gehen oder in die Filme, als auch in unsere eigenen Wahrnehmungen, das ist ja gang und gäbe. Und jetzt sagen Sie einfach so glatt, das gibt es eigentlich gar nicht.
Okay. Naja, es gibt es natürlich, ja, klar, das gibt es. Was ich meine ist, es gibt es nicht, wenn man sich aufeinander einlässt und wenn man auch bereit ist, die Schatten, ich nenne das jetzt mal Schatten, des anderen Menschen, aber auch meine eigenen Schatten, sozusagen inklusive zu nehmen. Und dann entsteht eine Dynamik. Und jede intime Beziehung kennt diese Dynamik.
Wodurch verschwindet dieser Abgrund? Was macht diesen Abgrund, dass er verschwindet?
Ja, das Erste, was mir so einfällt, ist eine Erkenntnis oder das ist ein Bewusstsein. Das ist, also erstens, wenn ich mal auf mich schaue, ich wache morgens auf, ich habe Pläne, ich will das oder das. die Behauptung, dass ich mich verstehe, ist daneben. Mhm. Ich verstehe mich manchmal nicht. Mhm. Wieso denken wir dann, dass wir andere Menschen verstehen? Mhm. Also erstmal das stehen zu lassen. Also in meinem Buch habe ich das ein Rätsel genannt. Yeah. Dass Menschen ein Rätsel sind. Und wie oft ist es nicht so, dass wir Urteile haben, die von dem Rätsel wenig übrig lassen. Mhm. Also das ist so das Erste, was mir einfällt. Das hat irgendwie auch mit Selbsterkenntnis zu tun. Ich meine, gerade nicht in diesem Sinne, dass man sich versteht. Mhm. Aber dass man sich versteht als ein widersprüchliche Einheit oder wie nennt man das so?
Ich habe ich habe wirklich dieses Bild von dem Rätsel, das Sie gerade hier in den Raum gestellt haben. Das hat ja auch sehr viel mit Ehrlichkeit zu tun und mit einer gewissen Demut, auch mal wahrzunehmen, dass man eigentlich zumindest zu einem guten Grad und vielleicht sogar im Wesentlichen sich selbst ein Rätsel ist. Mhm. Und ja. Wenn ich Sie richtig verstehe, das in einer Beziehung einfach auch sein zu lassen. Das heißt, dieses Miteinandersein heißt nicht, dass ich den anderen jetzt in dem, was er ist, einfach verstehe. Da können auch große Bereiche sein, die wirklich auf mein Unverständnis treffen. Aber, und das fand ich vorhin so spannend, wie sich diese anderen Blickwinkel hier reingebracht haben, wenn ich wirklich sehe, dass ich eigentlich nur durch den anderen zu mir selber wäre. Das heißt, dass wir eigentlich, um wir selbst werden zu können, einander brauchen. In dieser Wahrnehmung ist ja eigentlich kein Platz für diesen Abgrund. Oder zumindest ist der Abgrund nicht im Zentrum, weil da ist ja ich im Intimsten, wie ich werden kann, wäre es eigentlich nur durch Menschen, die hier mit mir sind und die auch an meinem Blühen, das heißt an dem, wie ich werden könnte, Interesse haben. Das ist ja eine ko-kreative Beziehungsform, wo man gar nicht ohne dem anderen existieren kann. Da ist vom Abgrund einmal primär weit und breit nichts zu sehen. Das heißt nicht, dass es einfach ist. Das heißt nur, dass man das Zusammensein als solches wahrnimmt.
Ja, das würde ich auch so sehen. Ja, das ist es ist manchmal die Illusion, das hat irgendwie auch mit Individualismus zu tun oder halt auch Egoismus, wie man das dann auch nennt. Das ist eine starke Ich-Bezogenheit. Mhm. Und ja, diese Ich-Bezogenheit ist am Ende eigentlich eine Illusion. Weil ohne andere Menschen sind wir einfach nicht da. Mhm. Ich meine, das ist rein biologisch ist das so, aber es ist auch seelisch ist das so, es ist auch geistig ist das so. Und ich glaube, das ist etwas, das kann man praktizieren. So wie man auf die Ebene des Bewusstseins sozusagen, da kann man meditieren, da gibt es eine Praxis. Mhm. Und ich glaube, dass es in Bezug auf Freundschaft und Beziehung es auch eine Praxis gibt. Und das wäre nochmal ein nächstes Projekt, diese Praxis zu beschreiben.
Leider bin ich sehr in der Versuchung, dieses nächste Projekt schon hier auch ein bisschen zu eröffnen.
Also, okay.
Einfach zu hören, weil es klingt einfach sehr sehr, sehr, sehr beeindruckend und weckt auf jeden Fall mein Interesse. Wenn Sie von der Freundschaft als Praxis sprechen, ja. Was meinen Sie da?
Kannst du das noch wiederholen? Letzter Satz habe ich nicht gehört.
Wenn Sie von der Praxis, von der Freundschaft als Praxis sprechen, wovon sprechen Sie da?
Na, so ein Thema ist, und da geht es auch schon in Richtung Meditation. Mhm. Das ist, es gibt das Phänomen, dass wenn ich einen Freund habe oder es gibt einen Mensch und ich möchte gerne, dass dieser Mensch mein Freund wäre. Mhm. Oder dass da eine intensivere Beziehung entsteht. So. Was dann immer geschieht, ist, dass wir innerlich mit dieser Person sprechen.
Ja, stimmt.
Das machen wir. Und ich glaube, das ist ein Praxisfeld, wie man das macht. Weil ich glaube wohl, dass es so ist, dass man wirklich mit jemand sprechen kann, ohne dass man spricht.
Mhm. Sie haben das in Ihrem Buch an einer Stelle auch so ausgeführt, das hat mich echt überrascht. Sie haben das so beschrieben, dass es teilweise so sein kann, dass die eigentlichen Gespräche eigentlich mit sich selber stattfinden und dass die miteinander, also wenn man zusammensitzt, überhaupt nicht passieren. Das heißt, dass hier vielleicht eher sozusagen all das, was miteinander im Gespräch ist, nicht sozusagen dann ist, wenn man sich beim Bier oder wie auch immer Angesicht zu Angesicht sitzt, sondern dass dieses eigentliche Gespräch ist, dass ich in Abwesenheit des anderen mit dem anderen führe. Haben Sie das wirklich so gemeint?
Na, ich würde sagen, in physischer Abwesenheit.
Ja, das meine ich. Ja, genau, in physischer Abwesenheit, genau.
Das, nicht, das heißt nicht, dass es eine Abwesenheit gibt. Mhm. Ich habe jahrelang immer wieder in den Armenviertel in Lima gearbeitet. Aha. Und was ich da festgestellt habe, ist, dass da im Vergleich zu Europa unheimlich viel über die Stille läuft.
Okay.
Wir sind sehr auf Sprache orientiert. Auch in Freundschaften, wenn wir Probleme haben und so weiter und so fort, dann versuchen wir das über die Sprache zu thematisieren. Mhm. Was auch völlig nötig ist und in Ordnung ist. Oder ich meine, dagegen wehre ich mich gar nicht. Aber es gibt auch noch eine andere Dimension, wo man in der Stille mit jemand sprechen kann. Mhm. Und wo dann manchmal etwas möglich ist, was dann Richtung Versöhnung geht. Also Versöhnung ist ein großes Wort, das ist auch ein großer Begriff, aber das ist ein großes Wort. Aber wo in der Stille etwas geschieht und geschehen kann, was manchmal in einem Gespräch nicht geht, vielleicht weil uns die Worte fehlen, vielleicht weil wir nicht so ganz genau wissen, wie man die Sachen sagt. Mhm. Aber unsere Kultur ist fast identisch, das ist auch die alte griechische Logos-Kultur, ist fast identisch geworden mit was man sagt. Mhm. Als ob das, was man nicht sagt, nicht wäre. Mhm. Aber in wie soll man das sagen, intime Beziehungen, ich meine Liebesbeziehungen, aber auch Freundschaften, da spielt das, was gerade nicht gesagt werden kann, was trotzdem gespürt wird, meine ich, eine ganz große Rolle. Mhm. Aber es ist auch ein Übungsfeld, das mit jemand innerlich sprechen. Damit meine ich nicht plaudern. Ich meine, plaudern ist auch okay. Ich möchte nicht, dass es so klingt, dass ich etwa ein Problem damit habe, dass man plaudert. So, das meine ich nicht. Aber das ist wie Meditation auch. Mhm. Man kann auf die meditative Ebene eine reale Beziehung zu jemand finden. Und dann ist es extra schön, wenn das auch in Gesprächen sozusagen bestätigt werden kann. Wenn man das in Worte fassen kann.
Ja.
Das ist schön. Und es gibt diese Freundschaften. Also ich habe tatsächlich so einen Freund, wo wir manchmal das Gefühl haben, wir können eigentlich gar nicht sagen, was wir sagen wollen. So. Aber wir wissen, dass es irgendwie eine Überleitung, kann man das so sagen auf Deutsch, ja. Der Freund ist ein Holländer, es eine Art Überleitung gibt, wo es ein Hin und Her gibt, was eher so auf die Ebene ja, der Gefühle, auf die Ebene der Intentionen, in auch Willensrichtungen geht. Und was manchmal schwierig in Worte zu fassen ist. Die Sprache ist auch sehr, oder die Sprache, unsere Sprache ist auch manchmal sehr beschränkt.
Ich habe mich ja, wie ich diese Stelle in Ihrem Buch gelesen habe, ertappt gefühlt und auch bemerkt, dass das etwas ist, das ich zwar gut kenne, aber nicht wirklich reflektiert habe. Das ist nämlich in vor allem intensiven und langjährigen Freundschaften, wo es ja auch vieles man miteinander ringt, ja, wo das ja auch nicht immer einfach ist, dass vieles dieser inneren Dialoge eigentlich diese Dialoge der Abwesenheit sind. Und das, was dann miteinander, im physischen Miteinander geschieht, ist eher sozusagen das Resultat dieser inneren Dialoge. Es ist und ich habe das Gefühl, und das ist nicht mal abgeklärt von der anderen Seite her, dass es von der anderen Seite her genauso funktioniert. Also dass hier jeweils mit dem anderen in sich viel dialogisiert und auch gerungen wird. Und man dann, wenn man physisch zusammen ist, auf eine andere Weise miteinander ist, die aber dann teilweise kann und muss man über die Dinge auch reden, aber teilweise sind die schon erledigt, allein durch das, was in Abwesenheit geschehen ist.
Ja, ja. Ja. Ja, davon gibt es ganz schöne Beispiele, vor allem wenn es um Konflikten geht und die sich dann auf einmal lösen oder zumindest in eine Bewegung kommen, weil ich für mich aus der Dialog sozusagen etwas verstanden habe. Manchmal, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Manchmal, also jemand lebt in uns. Mhm. Das ist nicht nur, wenn wir uns physisch treffen. Mhm. Wir verabschieden uns, wir fahren mit dem Zug und wir sind noch immer im Gespräch. So. Genau. Und dann denken wir 3 Tage nicht an jemand und dann auf einmal taucht er oder sie wieder auf und erscheint in einem anderen Licht oder macht auf einmal eine andere Gebärde. So. Mhm. Und das liegt, also das Bewusstsein wird so manchmal festgemacht an was Gegenstand ist, was physisch ist, was auch begrifflich ist, was man in Worte fassen kann, dass wir manchmal vergessen, dass da oben viel mehr los ist. Mhm. Und dass wir das manchmal nicht verstehen. Aber die Tatsache, dass wir das nicht verstehen, heißt nicht, dass es nicht da ist.
Mhm. Ist eine Freundschaft im gewissen Sinn auch so ein innerer Pakt, gemeinsam diesen Raum zu halten, den Sie gerade beschreiben?
Also was mich an dieser Stelle lange beschäftigt hat, das ist, dass Aristoteles sagt, eine Freundschaft kann eigentlich nicht sein, ohne dass die beiden bewusst davon wissen. Mhm. Sagt er so.
Sagen Sie mehr dazu. Was hat Sie an dem Aristoteles-Zitat so gepackt?
Was?
Was hat Sie an diesem Zitat von Aristoteles so beschäftigt?
Dass die Verbindung oder die Freundschaft tatsächlich eine bewusste Verbindung sein kann. Mhm. Um das aus dadurch, dass wir bewusst Ja sagen, dass das unheimlich viel ermöglicht. Aber nicht nur ermöglicht im Sinne von, dass wir besser sprechen können miteinander.
Mhm. Was ermöglicht es?
Was bewirkt das?
Ich habe nicht. Sie haben gesagt, dass es so unheimlich viel ermöglicht. Und die Frage war einfach, was ist dieses das es ermöglicht aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo gerade an dieser Stelle unheimlich viel passiert. Man könnte das eine Art, in meinem Buch nenne ich das eine Kultur des Herzens. Mhm. Man muss es nicht so nennen, man kann es auch anders nennen. Aber Menschen, die sich treffen und die von sich aus zusammen etwas gestalten. Früher hätten wir das vielleicht ein Gegenkultur genannt. Mhm. Oder alleine, also das ist so ein Thema, wo ich im Moment sehr damit beschäftigt bin. Menschen, die Kitas gründen wollen und Schulen gründen wollen. Und das sieht dann so aus, als ob sie, das wollen sie auch, etwas Gutes für die Kinder machen wollen. Aber es entsteht immer aus solche, ich nenne das Freundschaftsbeziehungen.
Ja. Yeah.
Und daraus entsteht auch das Konzept. Das ist nicht so, dass man mal, ich meine, so war das früher, dann hat man mal etwas bei Steiner gelesen oder bei Montessori gelesen oder was man dann Reformpädagogik nennt. Und man meint, das wäre gut und wir wollen auch so eine Schule gründen. Eigentlich ist es so, dass auch wenn Montessori oder Steiner oder Freinet da eine Rolle spielen, ist es etwas, was aus 2, 3 konkrete Menschen entsteht. Mhm. Und diese Bedeutung hat die Freundschaft. Also schau mal, also in meinem Buch fange ich an mit Schiller und Goethe.
Ja.
Was diese beiden nicht gemacht haben. Ich meine jetzt nicht Bücher geschrieben und so.
Yeah.
Ich meine, das haben sie auch. Aber die haben gemeinsam Sachen verstanden, gerade weil sie so gegenseitige Naturen hatten. Und da ist ein etwas sichtbar geworden, etwas, eine Art Kultur sichtbar geworden. Das hängt natürlich viel mit Idealismus zusammen, was ohne diese Beziehung, ohne diese Begegnung nicht gewesen wäre. Mhm. Und es gibt so viele kleine Laden, Kitas, die anfangen, Leute, die auf eine andere Art und Weise sich mit Geld beschäftigen wollen. Geld ist da auch so ein ganz interessantes Phänomen. Anders mit Geld umgehen wollen. Und das entsteht, für mein Verständnis, dadurch, dass Menschen sich aufeinander einlassen. Wodurch auch, und da sind wir wieder bei Foucault, immer eine große Macht freikommt.
Schön, dass Sie jetzt den Bogen zu Foucault spannen, weil ich wollte genau darauf zu sprechen kommen. Da sind wir doch, das, was Sie gerade schildern, schon bei dem, was Sie am Anfang des Gesprächs als so eine Foucault'sche Idee angesprochen haben, Freundschaft als eine Art Widerstandsort, wo Freundschaft auch eine politische Lebensweise wird. Das Ganze, was Sie jetzt mit den Kitas und Geld und da entsteht etwas zwischen Menschen, da entsteht in meiner Wahrnehmung, wenn ich sie höre, eine Welt, die entsteht aus Beziehung, und ist hier ein Ort, der hier in gewisser Weise aus Freundschaft ein Gegenort ist zu vielen anderen, was in der Gesellschaft passiert. Ist das, was hier so als Leitgedanke hier mit dabei ist?
Ja, also die Leitgedanke, so wie ich das bei Foucault verstehe, ist, also Foucault hat richtig gelitten. am Ende seines Lebens, weil er hat eigentlich keinen Ausweg mehr gesehen. Er war Strukturalist. Mhm. Er hat sich mit den großen Strukturen in der Gesellschaft beschäftigt, mit den großen Institutionen. Und er hat gesehen, das Ändern, das ist unmöglich. Und dann als ein Gegenbild gab es die Vorstellung, Menschen sind alleine bei sich und meditieren und machen sich selber besser, arbeiten an sich selber. So. Und da taucht die gleiche Kluft auf. Und so wie ich Foucault verstehe, war er begeistert, weil er auf einmal in freundschaftliche Beziehungen die Möglichkeit gesehen hat, mit Macht umzugehen. So, dass Menschen auf gleicher Augenhöhe stehen, weil Macht gibt es. Macht ist nicht etwas, was man nicht haben soll. Mhm. Man braucht Macht, um etwas zu machen. Mhm. Die Frage ist, wie wird diese Macht verwaltet? Die wird in Institutionen so verwaltet, dass man als Individu manchmal da nicht drankommt. Dass man das Gefühl hat, die Leute da oben, die machen das oder so. Mhm. Und auf die individuelle Ebene entsteht eher so ein Ohnmacht. Ich kann an mich selber arbeiten, aber das ist bereits schwierig genug. Also ich bin ein 60er und da war immer diese Gegenüberstellung, entweder man arbeitet an den Strukturen oder man arbeitet an sich selber und damit fängt man an, die Welt besser zu machen. Mhm. Fangen wir an bei dir. Mhm. Und in diese zwei, wie soll man das sagen, in diese Gegenüberstellung findet Foucault einen Zwischenraum. Das Soziale. Er nennt das Freundschaft.
Da haben Sie auch die ganze politische Dimension hier mit reingebracht. Das ist hier eine Form, ich würde es fast sagen, von Gesellschaft gibt. Ja? Gesellschaft denken wir eben immer als Strukturen. Mhm. Aber hier gibt es eine andere Form von Gesellschaft, Gesellschaft als Freundschaft. Und ja. diese andere Gesellschaftswelt, die eben über Freundschaftsstrukturen, der gegenseitigen Verständigung, all das, was Sie vorher herausgearbeitet haben, was Freundschaft ausmachen kann, hat natürlich ein völlig anderes Leben als eine Gesellschaft, die primär über Strukturen getragen ist. Und ja. Da kann ich ihre Begeisterung nachvollziehen, hier wirklich auch einen Aufbruch wahrzunehmen, dass das etwas ist, das momentan gesellschaftlich relevant wird. Weil Sie haben ja gesagt, dass das etwas ist, das in unserer Zeit gerade besonders wahrnehmbar ist, dass solche Dinge aus Freundschaften heraus passieren. Da ist eine Wertschätzung dieses aus Beziehung miteinander, füreinander da zu sein. Ist das wirklich etwas, wo man sagen kann, das ist jetzt in unserer Zeit neu oder ist da wirklich eine neue Qualität? Was nehmen Sie da wahr?
Ob das neu ist, das finde ich schwierig zu sagen. Mhm. Das ist, man könnte höchstens sagen, also mit Sicherheit traue ich mir zu sagen, dass das so die letzten 10 Jahre so richtig einen Schub kriegt.
Okay.
Nur, dass es noch manchmal unsichtbar ist. Mhm. Also ich wohne hier in Köln in Vogelsang. Mhm. Das ist so ein Viertel mit kleinen Häuschen. Also das hat auch eine ganz interessante Geschichte, weil Adolf Hitler hat hier das so geplant.
Okay.
Und da sieht man dass es gibt Häuser, da wohnen Familien und da steht ein Auto und ein Garten und alles ist irgendwie normal wie gehandhabt. So. Yeah. Es passt in die öffentliche Welt. Es passt in, wie SPD und CDU sich verhalten, sage ich mal so. Ich klinge vielleicht ein bisschen so. Aber immer mehr sieht man dann Ecken, wo dann auf einmal Bürgerinitiativ es gibt, eine andere Art und Weise, einen Spielplatz zu machen, der Versuch, dass auch da Eltern einen Kaffee trinken können, und so weiter und so fort. Also langsam ein Buchhandlung mit Büchern, die man eigentlich so nicht erwartet. Also und das ist für mich so ein Bild davon, dass ganz viele Menschen und immer zusammen mit anderen Menschen von sich aus etwas gestalten wollen. Und dass es da nicht darum geht, dass es groß wird, im Sinne von, dass da große Unternehmungen entstehen oder so. Etwas, was einfach im Rahmen so einem Viertel irgendwie passt und eine Wirkung und eine Bedeutung und auch eine Freude hat. Mhm. Und manchmal denke ich, dass das viel stärker ist, als wir denken. Und es braucht eine Presse. Es gibt diese Presse auch. Ich meine, es gibt viele Magazine und so. Also auch was ihr macht. Mhm. Evolve ist auch so ein Beispiel. Mhm. Und das hat alles nicht eine riesengroße Auflage. Ich weiß nicht, was die Auflage von Evolve ist, aber das wird keine 100.000 sein.
Bei weitem. Nein, bei weitem nicht.
Nee, aber davon gibt es ganz viele.
Ja. Yeah.
Und es wird nur in der öffentlichen Gesellschaft irgendwie nicht wahrgenommen, nicht anerkannt, als für komisch gehalten oder, naja, was auch immer, so. Mhm. Und das hat mit Beziehungen zu tun. Das hat nicht damit zu tun, dass es da interessante, komische, alternative Ideen gibt. Mhm. Nee, es hat mit Beziehungen zu tun. Mhm. Es entsteht daraus, dass Menschen sich aufeinander einlassen und etwas gestalten wollen.
Da würde ich in dem Zusammenhang gern nochmal auf Aristoteles und auf seine drei Arten der Freundschaft zurückkommen. Weil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war die erste Art der Freundschaft einfach auch so etwas wie ein gegenseitiger Nutzen.
Ja.
Die zweite Art der Freundschaft einfach das Angenehme, miteinander zu sein.
Ja.
Und dann sprachen Sie, dass Aristoteles gemeint, die eigentliche Freundschaft ist eigentlich die dritte Art von Freundschaft. Und wenn ich das jetzt auch noch richtig aus der Erinnerung zitiere, dass man hier füreinander da ist. Ja. Jetzt, diese Initiativen, die Sie sehen, hat natürlich auch vieles von dieser ersten und zweiten Dimension. Aber sehen Sie hier auch eine besondere Kraft, wo Beziehungen wirklich aus dieser dritten inneren Dimension momentan entstehen? Weil ich habe auch das Gefühl, dass da hier sozusagen ein Innenbereich ist, der diese Freundschaftsbeziehungen hat besonders reich macht. Und das ist jetzt nicht nur, dass man jetzt einfach einander nützlich ist, sondern dass da ein inneres Band entsteht. Und auch wie Sie das angesprochen haben, dass man aneinander Interesse hat. Also dass wirklich das Blühen des anderen Teil des eigenen Interesse wird und auch die Wahrnehmung, dass mein eigenes Blühen ohne dem anderen auch nicht möglich ist. Also dieses, da ist kein Abgrund zwischen uns, sondern wir koexistieren oder wir co-schaffen uns eigentlich. Und das ist eine innere Welt, die einem eben auch beschäftigt. Und das haben Sie auch lange angesprochen. Jetzt nicht nur in den Augenblicken, wo man zusammensitzt, sondern eigentlich ist es eine Welt, die man die ganze Zeit mit sich herumträgt.
Ja. Ja, es gibt diese diese wunderschöne Gedichte von Rainer Maria Rilke, wo er davon spricht. Ich meine, das ist jetzt nur ein Bild, aber wo er davon spricht, dass die Erde will unsichtbar werden, so sagt er das.
Okay.
Und das Unsichtbarwerden der Erde, das läuft über das menschliche Herz. Mhm. Das ist wunderschön, das in den Duvineser Elegien, ich glaube, 9. Elegie beschreibt er das. Mhm. Und da ist so ein Grundbild, was für mein Verständnis ein spirituelles Grundbild ist, nämlich dass eine Verschiebung stattfindet, generell, von der physischen Ebene zu was man, ja, wie nennt man das, eine geistige Ebene oder man kann das auch eine innere Ebene, kann man das nennen. Und wo das, was wir innerlich erleben, eine Welt für sich, nee, nicht für sich ist, das ist verkehrt gesagt, eine Welt in sich ist. Mhm. Und nicht nur irgendwie eine komische Verlängerung von was wir dann real die äußere Welt nennen. Mhm. Und in diese Verschiebung, in das Unsichtbare werden, da werden gerade die Beziehungen zwischen Menschen auf einmal unglaublich wichtig. Mhm. Das wird dann etwas, was eine Welt ist, wo man ja sich befinden kann, wenn man das will.
Okay. Ich habe da eine Frage von einem Hörer, die passt meines Erachtens hier auch sehr gut dazu, zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Der Hörer fragt, Sie sprechen in Ihrem Buch auch von einem Tempel, in dem wir uns in einer Freundschaft, den wir uns in einer Freundschaft schaffen können und betreten können. Ja. Berühren wir in der Freundschaft etwas Heiliges und wenn ja, wie? Und wie können wir diesen Tempel pflegen?
Also das Bild, also der Tempel, das Bild, das kommt bei Emanuel Levinas, mhm, der das so beschreibt, dass wenn zwei Menschen sich aufeinander einlassen, dann entsteht ein Zwischen uns. So nennt er das erst, ein Zwischen uns. Aber das, was zwischen uns ist, das hat eine Dauer. Das hat eine, so man will, eine Struktur. Und das nennt er ein Tempel oder das nennt er eine Kathedrale. Mhm. Man kann auch sagen, ein Zimmer, wenn man das ein bisschen weniger religiös haben will. So. Mhm. Aber das zwischen uns, das ist für Levinas etwas Reales. Das Religiöse liegt dahin, und also das ist etwas, was Emanuel Levinas sehr sehr schön immer mal wieder deutlich macht, das ist, dass das Religiöse, kann man sagen, das ist auch etwas Göttliches. Mhm. Das Göttliche wird gerade dadurch in uns hervorgerufen, dass nicht ich das mache bei mir, sondern dass du das machst bei mir und umgekehrt. Aha. Und das ist die eigentliche Akt der Kommunion. Das ist eine Art Kommunion. Das ist auch ein religiöser Begriff. Mhm. Ja, heilig im Sinne von, also vorher haben wir davon gesprochen, dass der Mensch ein Rätsel ist. Levinas würde sagen, der Mensch ist heilig. Und er meinte auch damit, dass gerade wenn man versucht, zum Beispiel über Psychologie. Da können wir das ganz gut, dass wir das Rätsel irgendwie versuchen zu erklären und damit auch aufzuheben, aus der Welt zu schaffen. Damit wird eigentlich das Religiöse, das, was über uns, über mein Verständnis hinausgeht, trotzdem eine Bedeutung hat, trotzdem eine Wirkung hat. Mhm. Das kann in so einem Tempel leben. Mhm. Was nicht heißt, dass man keine Probleme miteinander hat. Also das ist immer die Schwierigkeit, dass man, das klingt alles sehr, wie sagt man das, schön und rosa und ja. So ist das nicht gemeint. Es geht gerade auch darum, dass da Auseinandersetzungen stattfinden. Mhm. In die Tempel früher, da hat es richtig Auseinandersetzungen gegeben. Das waren nicht nur schöne Vorgänge.
Lassen Sie mich noch eine weitere Frage dazu stellen, auch von einer Hörerin diesmal, die meines Erachtens ja auch dazu passt. Die Hörerin schreibt, Freundschaft bringt uns in eine Wahrnehmung einer Unendlichkeit, einer Zeitlosigkeit, einer Ewigkeit zwischen Menschen oder doch besteht eine Freundschaft gerade durch die Prüfungen über die Zeit oder wie sehen Sie das?
Ja, dann kann ich jetzt nicht anders als ein Zitat von Jacques Derrida vorlesen.
Okay.
Warte mal, ich glaube, ich habe das hier direkt. Ja, hier habe ich es. Also Derrida, die schreibt, Freundschaft ist nie eine gegenwärtige Gegebenheit. Sie ist die Erfahrung des Wartens, des Versprechens oder der Verpflichtung anheimgegeben. Ihr Diskurs ist der des Gebets. Er konstatiert nichts, er stiftet. Er beruhigt sich nicht bei dem, was ist. Er ist unterwegs zu jenem Ort, an dem eine bestimmte Verantwortung sich in der Zukunft öffnet. Also das ist ein bisschen auf die Ewigkeit.
Es ist ein bisschen auf die Ewigkeit und vor allem auch ganz in die Zukunft. Das heißt, Freundschaft ist etwas, das gerade auch in diesem Innenraum des Möglichen lebt. Wo etwas zwischen Menschen oder aneinander, miteinander möglich ist und der eigentliche Bereich, in dem Freundschaft lebt, so verstehe ich auch dieses Zitat von Derrida, ist dieser Raum der Möglichkeit. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, und damit ist eigentlich auch die Tempel beschrieben.
Stimmt, ja.
Also das, was mich, wir haben über Foucault gesprochen, aber was mir in die ganze Untersuchung, also wir haben Walter Benjamin noch nicht erwähnt, aber müsste eigentlich auch, aber was mich noch am meisten, ja, ich kann wohl sagen, umgehauen hat, das ist, dass Jacques Derrida, das dicke Buch, schreibt Politik der Freundschaft. Mhm. Und er versucht dort zu analysieren, was die Idee eigentlich ausmacht. Das macht er großartig und sowas von fein. Aber manchmal denkt man, es gibt die Idee gar nicht. Weil es gibt nur
die Idee der Freundschaft.
Ja, die ist ja als Idee, aber ich meine, als Wirklichkeit gibt es sie nicht.
Ja.
Und dann kommt Derrida darauf, und das finde ich echt großartig, dass er sagt, ja, es stimmt auch. Die Freundschaft gibt es irgendwie nicht. Weil die Freundschaft ist im Kommen.
Ah.
Sie ist eine Bestimmung. Mhm. Und in dieser Gestalt ist sie da. Mhm. Und das so zu erfahren bei jemand wie Jacques Derrida, das finde ich schon.
Absolut, ja.
Damit wird auch, wie soll man das sagen, in der Philosophie, also Derrida war ein Philosoph, da wird in der Philosophie auch diese Qualität gebracht, dass es etwas gibt, was es nicht gibt. So. Aber was es, das ist auch das, das Loch am Anfang. Meine Freunde, die gestorben sind und nicht da sind, sind weg. Das ist ein Loch. Aber gerade dadurch sind sie sowas von präsent geworden. Und das ist auch diese ganze Bewegung von Derrida. Die Freundschaft ist im Kommen und dadurch hat die Freundschaft eine Kraft.
Ich wollte es gerade sagen, die Freundschaft so im Kommen anzusiedeln, gibt unser Verständnis von Freundschaft ja eine völlig andere Dynamik und eine völlig andere Kraft. Also die Dynamik des Kommens, wo wirklich all das, was hier kommen möchte, überhaupt so als zumindest als Ahnung sich in dem Raum einbringt, verändert die Wahrnehmung von Freundschaft ja diametral. Da sitzen jetzt nicht zwei Menschen miteinander, die einfach, ich sag mal, salopp nur eine gute Zeit haben, nichts gegen eine gute Zeit, sondern wo, sondern wo etwas im Kommen ist. Zwischen den Menschen und durch ihr Miteinander.
Ja. Ja.
Jetzt möchte ich aber doch noch auf Benjamin zu sprechen kommen, Walter Benjamin. Sie haben dann gesagt, dass der auch hier einfach noch dazugehört und der nimmt ja in Ihrem Buch auch einen besonderen Platz an. Welche Rolle oder welche Gedanken bringt Walter Benjamin zur Freundschaft?
Na, erstmal auch das Religiöse. Obwohl Walter Benjamin, das ist der große Paradox, ein Materialist war. Das ist das Interessante an Benjamin. Aber es zeigt sich in seiner Beziehung zu Hannah Arendt.
Aha.
Also die beide hatten eine innige Beziehung. Und Hannah Arendt hatte eine, wie soll man das sagen, Walter Benjamin wurde manchmal schnell abgehakt, wegen seiner Art, wegen die Tatsache, dass es nie gut genug war und dass Manuskripte nie zu Ende kamen. Und so, also zum Beispiel Adorno, hat schon Benjamin geschätzt, aber gleichzeitig auch eigentlich deutlich gemacht, du bist eine unmögliche Person. Ich kann eigentlich mit dir nicht arbeiten. So. Und Hannah Arendt hat da gesehen, was da in der Tiefe bei Benjamin eigentlich vorgeht. Etwas, was vor allem auch für die heutige Zeit, das ist auch nicht umsonst, dass Walter Benjamin so viel gelesen wird wieder, weil er auch die Brücke macht zwischen, sag mal, die spirituelle Ebene und die philosophische Ebene. Das ist, was er macht. Aber das ist auch etwas Unmögliches, etwas, was sprachlos macht, etwas, was er gespürt hat, aber immer mal wieder nicht geschafft hat, das in Worte zu fassen. Aber er hat das gelebt. Und dieses Leben, das war möglich zwischen Hannah Arendt und Walter Benjamin.
Und es war auch Hannah Arendt, die maßgeblich überhaupt das Überleben von Walter Benjamins Werk, nachdem er ja 1940 beim Versuch der Grenzüberschreitung, also beim Versuch von Nationalsozialismus, sich nach Spanien zu fliehen, beim gescheiterten Versuch dann Selbstmord begangen hat, ist er ja eigentlich in Vergessenheit geraten und es ist auch ein Produkt dieser Freundschaft und dieser Beziehung, dass wir überhaupt Walter Benjamin kennen.
Ja, und auch umgekehrt, weil es gibt natürlich auch umgekehrt eine Geschichte, aber dafür haben wir natürlich keine Zeit. Mhm. Das hat mit Hannah Arendt und Martin Heidegger zu tun. Ja, die eine Liebesbeziehung hatte, worunter Hannah Arendt sehr gelitten hat.
Genau.
Und da hat sozusagen Walter Benjamin eine große Rolle gespielt. Mhm. Um Hannah Arendt deutlich zu machen, wo ihr Weg eigentlich liegt. Also, dass es nicht darum geht, dass Hannah Arendt, dass Heidegger sich nicht zu Hannah Arendt bekannt hat, das hat er nicht. Er war verheiratet und, wollte er nicht. Aber dass eigentlich das auf einer anderen Ebene lag und wo dann Hannah Arendt die Spur findet, dass sie nicht mehr über die Mortalität spricht, was Heidegger eigentlich immer gemacht hat, das Sterben, das Leben ist, geht alles Richtung Sterben, sondern dass sie über Natalität anfängt nachzudenken, dass immer geboren werden, dass immer wieder geboren werden und dass auch, da kommt auch wieder das Thema, das im Kommen sein, das im Kommen leben, was bei Hannah Arendt sehr stark ist und was nicht nur, aber auch entstanden ist auf die Art und Weise, wie Benjamin auf Hannah Arendt geschaut hat. Nämlich nicht die Erwartung zu haben, dass man das alles auf die logische Ebene irgendwie auf die Reihe kriegt. Das ist das Neue an den beiden.
Jetzt finde ich das, wir sind ja schon am Ende unserer Sendezeit, schon sehr erstaunlich, wie Sie jetzt auch in dieser kurzen Andeutung dieser Freundschaftsbeziehung, dieser durchaus schwierigen und komplexen Freundschaftsbeziehung zwischen Hannah Arendt und Walter Benjamin einerseits und der Freundschaft-Liebesbeziehung Hannah Arendt und Martin Heidegger andererseits, das sind ja alles große philosophische, zeitgeschichtliche Namen. Aber was Sie in ein paar Strichen herausgearbeitet haben, welche Rolle Freundschaft hier auch gespielt hat, um das Werk dieser Menschen hier mit ins Leben zu bringen. Und hier auch die kreative Kraft dieses Feldes, was Freundschaft ausmacht. Und insofern ist das ja auch sozusagen ein Unterstreichen dessen, was Sie mit Ihrem Buch eigentlich mit ansprechen wollen.
Schön, ja.
Ja, Van der Meulen, wir sind wirklich leider am Ende unserer Sendezeit.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, ja.
Es war wirklich ein Gespräch, das mich sehr beeindruckt hat und ich bin überzeugt, unsere Hörer auch. Und das einfach wirklich ein Licht auch drauf gelegt hat, was Freundschaft sein kann. Ihr Buch nochmal, Der Ruf der Freundschaft, im Info 3 Meyer Verlag herausgekommen. Kann man leicht googeln und danke, dass Sie hier mit dabei waren und danke für Ihre Worte über die Freundschaft.
Ja, und ich habe zu danken.
Einen schönen guten Abend.